بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا. اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 33 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نصلب بيد الله dem Herrn der Welten und aller Erbarmen, die Barmherzigen. Und Frieden und Segen sei auf den ehrlichen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Wir sind immer bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Botschaft des Koran. Und wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 33. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مع مسألة عرضها السائل على مصنف الرسالة، وكانت مسألته كيف أجدد ديني. فعرض عليه المصنف مسألتين، قال: سل نفسك يا نفس هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم فسوف تستطيع أن تجدد دينك. بدأنا نتعرف على ربنا عز وجل من خلال التعرف على القرآن، لأن القرآن هو الوسيلة الشرعية التي من خلالها نتعرف على ربنا عز وجل. فقد عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية أي الكتب المنزلة، والآيات الكونية وهي المخلوقات التي بثها ربنا في كونه. من خلال هذا نصل إلى ربنا جل جلاله. فبدأنا نتعرف على القرآن، ثم ثنينا بالتعرف على ربنا جل جلاله من خلال أن يعرف المخلوق أنه مخلوق. إذن الخالق هو الله، إذن أنت عبد. فبدأ المصنف يتحدث عن قضية الخلق، عن خلق السماوات والأرض على أطوار ومراحل في 6 أيام، ثم عن خلق آدم في أطوار ومراحل: تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ثم النفخ من الروح. تكلم عن خلق الجنين داخل الرحم في أطوار: من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم، ثم النفخ فيه من الروح. وكان السؤال: لماذا هذه الأطوار والمراحل؟ والله تعالى قدير مقتدر، يقول للشيء كن فيكون. وكانت الإجابة: كي نتعلم الصبر والحلم وعدم العجلة، ولكي نتعلم سنة التدرج. وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى مسألة التدرج من خلال الدعوة إلى الله رب العالمين، وكيف كانت هناك مراحل في لدعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مراعاة لهذه السنة وهي سنة التدرج. فكانت المرحلة الأولى التهيئة للنبوة والرسالة، ثم مرحلة الدعوة سرا، ثم مرحلة الجهر بالدعوة، ثم مرحلة الهجرة إلى المدينة، ثم مرحلة بناء الأمة وإقامة الدولة في المدينة. وعلمنا أن هناك ركائز للبناء، منها كان بناء المسجد، تكلمنا عن بناء المسجد وأهميته، ثم الأخوة الإيمانية الصادقة، وهذه التي ما زلنا بين يدي في رحابها نتحدث عن منهج الإسلام في توثيق روابط الإخاء. فرأينا في هذا المضمار الهام كيف أن الإسلام حذر من الظلم والشح، ثم انتقل بعد ذلك لبيان الروابط الإيمانية والتكافل بين المؤمنين. فذكرنا جملة من الأحاديث، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع توثيق روابط الأخوة الإيمانية من خلال بيان الحقوق الإيمانية والتكافل بين المؤمنين، وهذا ما سوف نوضحه أكثر بعد أن يترجم المترجم.
Geschwister, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe, wie vorhin erwähnt. Die meisten von euch können sich mit Sicherheit noch daran erinnern, die meisten von euch sind ja auch immer anwesend, in Bezug auf die Frage, die dem Autor gestellt worden ist, wie er seine Religion erneuern bzw. erfrischen kann. So hat ihm der Autor zwei Fragen gestellt, indem er ihm gesagt hat, die eine Frage deiner Nefs, O Nefs, kennst du Allah? Und zweitens, O Nefs, kennst du den Koran? Wir haben erwähnt, wie Geschwister, dass es ausschlaggebend ist, dass wenn man Kenntnis über Allah Azzawajal haben möchte, dass man Kenntnis über den Koran sammelt. Und Allah Azzawajal beschreibt sich uns im Koran. Und deswegen, wie wir jedes Mal sagen, es ist falsch, wenn man sagt, ich habe Allah Azzawajal mit dem bloßen Verstand erkannt. Natürlich ist es richtig, Allah Azzawajal hat einen den Verstand gegeben, unter anderem, damit man die Verse Allah Azzawajal wahrnimmt, um dann die Erkenntnis über Allah Azzawajal zu erlangen. Aber es ist falsch, wenn man sagt, ich habe Allah nur mit meinem bloßen Verstand erkannt. Denn der bloße Verstand, der von Allah Azzawajal gegeben worden ist, braucht islamische Wegweiser sozusagen. Er muss islamisch gesehen, muss man das so nehmen, wie es Allah Azzawajal und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgekommen ist. Das heißt, durch den Koran hat man Kenntnis über Allah Azzawajal. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns im Koran die Zeichen bezüglich seiner islamischen Gesetzgebung und die Zeichen der Umgebung und der Umwelt, die jeder von uns wahrnimmt. Und wenn man dann im Endeffekt dazu gekommen ist, dass man weiß, dass es für all dies einen Schöpfer geben muss und dieser Schöpfer Allah Azzawajal ist, dann kommt man auch schnell zu dieser Erkenntnis, wenn es einen Schöpfer gibt, dann bin ich das Geschöpf dieses Schöpfers. Dann bin ich das Geschöpf dieses Schöpfers. Und was will Allah Azzawajal eigentlich von mir, beziehungsweise was verlangt er von mir? Ebenfalls haben wir über die Erschaffung des Menschen gesprochen in den Versen der Surah al-Mu'minun, die Geschwister, in dem wir gesagt haben, wie Allah Azzawajal die Erschaffung Adams erwähnt hat, aber auch die Erschaffung aller Menschen. Wie wir gesagt haben, dass der Mensch aus einem Samentropfen entstanden ist, dann aus einem Anhängsel, Fleischknochen und so weiter und so fort, bis Allah Azzawajal die Seele einhauchen ließ. Weiterhin sind wir zu dieser Frage gekommen, und es ist selbstverständlich eine berechtigte Frage, die wir gesagt haben, warum all dies, wenn Allah subhanahu wa ta'ala doch in der Lage ist, eine Sache zu sagen, sei und sie ist. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auf diese Art und Weise erschaffen? Wir haben gesagt, dass das Ziel dahinter, beziehungsweise die Hikma dahinter, ist, dass der Mensch lernt, bei den Dingen, die er selbst anwendet, geduldig und sanftmütig zu sein, und aber auch, dass man nicht eine Sache versucht, unnötig zu beschleunigen oder überhastig sozusagen an eine Sache ranzugehen. Deswegen ist dies das oder die Weisheit, die wir dahinter entnehmen. Dann haben wir ebenfalls diese Angelegenheit in der Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, indem wir gesehen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht sofort damit begangen hat, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beauftragen, dass er die Da'wah offenkundig und direkt laut verkünden soll, sondern die Da'wah hat damit angefangen, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuerst mal für die ersten Offenbarungen vorbereitet worden ist, und nachdem er die ersten Offenbarungen bekommen hat, dass er diese in seinem nahestehenden Umfeld läutern soll. Und danach kam die Da'wah zu Allah Azzawajal im Geheimen, und dann kam die Da'wah Allah Azzawajal im Offenkundigen, und dann ist man rausgegangen und hat offen zu Allah subhanahu wa ta'ala gerufen. Dann kam die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Sahaba, die Hijra vollzogen in Richtung Medina. Auch in Medina, liebe Geschwister, kam ein Abschnitt, der für diese Da'wah bzw. für die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder für die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immens wichtig war. Und zwar nachdem sie die Hijra vollzogen, dass sie dann eine islamische Gemeinschaft oder auch, wenn man das nennen mag, einen islamischen Staat zu gründen. Ja, nicht das, was wir heutzutage hören, sondern eine islamische Gemeinschaft zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dazu gehörte unter anderem die Errichtung einer Moschee, damit die Menschen ihre gottesdienstlichen Handlungen vollziehen können. Und ebenfalls, wie wir gesagt haben, die Stärkung der Brüderlichkeit. Und das ist immer noch Thema des heutigen Vortrages. Wir haben den Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu in den letzten Vortragen mehrmals erwähnt und bis zum Schluss erläutert. Und heute, bin ich ta'ala, werden wir weitermachen mit einem neuen Hadith.
أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هذا حديث عظيم القدر كثير النفع يبين منزلة الأخوة الإيمانية وضرورة التكافل في الحقوق وسوف نشرع في بيانه وشرحه بإذن الله تعالى.
Wird ebenfalls bei Muslim überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu. Die Bedeutung des Hadithes, der sinngemäßen Übersetzung ist deutscher. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Wer einem Bedürftigen die Bedrängnis erleichtert, dem wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits Erleichterung geben. Wer die Blöße eines Muslims verdeckt, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits vor der Bloßstellung beschützen. Allah hilft dem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Wer einen Weg einschlägt, um sich Religionslehre anzueignen, um sich Wissen anzueignen, dem erleichtert Allah dadurch den Weg ins Paradies. Die Personen, die in einer Moschee zusammenkommen, oder im Hadith heißt es in einem der Häuser Allahs, in den Moscheen, die Personen, die in einer Moschee zusammenkommen, um gemeinsam den Koran zu rezitieren und zu studieren, auf sie kommt innere Ruhe, yani Sakina, herab und sie werden von Gnade überhäuft und die Engel und Allah lässt die Engel in den Himmel über sie wissen sein.
Bidayatan hadha al-hadith yubayyin lana qa'ida hamma min qawa'id al-islam wa hiya qa'idat al-jazaa' min jins al-'amal. الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي المقولة المشهورة كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى وتحاسب. بل بيّن العلامة ابن القيم في شرح لهذا الحديث هذا المفهوم العظيم، ففي معنى كلامه أن الإنسان الذي يريد الرحمة لا بد أن يرحم، فمن يرحم يرحم، ومن يغفر يغفر له، ومن يستر يستر عليه، ومن يسعى في الخير ينال الخير، ومن يعين يعان. فهذه قاعدة هامة لا بد أن ينتبه لها كل مسلم ومسلمة. عملك تجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، وهذه القاعدة الأولى التي ينبغي أن يعيها المسلم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. إذن إن أردت الرحمة عليك أن ترحم الخلق، إن أردت العفو فعليك أن تعفو عن الخلق، إن أردت أن يصفح الله عنك فعليك أن تصفح أنت عن الخلق، وهكذا. هذه مسألة من الأهمية بمكان.
Das heißt, liebe Geschwister, indem wir kurz mal die allgemeine Bedeutung des Hadithes, ohne inshallah auf die einzelnen Punkte einzugehen, was wir noch tun werden, allgemein die Bedeutung ist von diesem Hadith, dass man sich bewusst werden soll, dass die, und das ist auch eine islamische Regelung, auch wie es Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran erwähnt, die Regel lautet, dass die Entlohnung gemäß der Eigenschaft deiner Tat ist. Ja, die Entlohnung bzw. Belohnung ist entsprechend der Eigenschaft deiner vorausgeschickten Tat. Das heißt, wenn wir hier sehen im Hadith, wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beispielsweise sagt, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, und dann sehen wir das Resultat, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Und wer einem Bedürftigen die Bedrängnis erleichtert, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits Erleichterung geben. Das heißt, die Entlohnung, warum ist hier nicht das Wort Belohnung genannt, weil das könnte ja auch etwas negativ, ja, nee, die Entlohnung, die du bekommst, ist gemäß deiner Tat, die du vorausschickst. Das heißt, wenn du gut bist, wenn du deinen Bruder versuchst zu verdecken, seine Sünde zu verdecken, gut über ihn denkst und verschiedenes anderes, ihm eine Sorge erleichterst und verschiedenes mehr, dann sehen wir, dass das Resultat immer das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dasselbe erfahren lässt. Ja, deswegen heißt es auch im Hadith, wer nicht barmherzig ist, der erfährt keine Barmherzigkeit. Und wer nicht vergebend ist, der wird keine Vergebung erfahren. Das heißt, es ist immer von der Eigenschaft der Tat, die du vorausgeschickt hast. Natürlich genauso umgekehrt. Ja, wer etwas Schlechtes tut, wer etwas Schlechtes sät, der wird auch etwas Schlechtes ernten. Und wer etwas Gutes sät, der wird etwas Gutes ernten. So viel zur allgemeinen Bedeutung dieses Hadithes.
Al-Hadith بقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس بمعنى إرخاء الخناق حتى يتمكن الإنسان أو الدابة من أخذ النفس. يعني إيه؟ لو مثلا عندي دابة وأنا أربطها بخناق من عنقها وأشد الخناق شدا، هي لا تتمكن من التنفس، تبقى في خناق مخنوقة. فنقول لك طب نفس لها شوية، يعني ارخي الحبل شوية، ده التنفيس. فلما ترخي قليلا تبدأ تتمكن الدابة من أخذ النفس، نوع من أنواع الاستراحة القليلة. وكذلك الإنسان إذا كنت مثلا تقبض على عنقه وخلاص كاد أن يموت، فنقول لك طب يعني ارخي له شوية خليه يتنفس. فده معنى التنفيس. يبقى التنفيس تخفيف، تخفيف أعظم منه التفريج. التفريج معنى الإزالة، أن تزيل. يعني مثلا لو كانت الدابة مقيدة نقول لك التفريج أن تفك وثاقها تماما، تحل لها خالص من الرباط ومن هذا الخناق. إذا كان الإنسان في كرب تزيل عنه الكربة تماما، تزيل عنه الكربة تماما. وطبعا لا شك أن التفريج أعظم وأجل من التنفيس. ولكي يتضح الباب لابد أن نضرب على ذلك مثالا. فلان المسلم، أخوك المسلم، عليه دين من المال سبب له الهم والغم، ودي معنى الكربة، لأن الكربة معناها إيه؟ الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، يعني تدخل عليه الهم والغم والضيق، فتسمى كربة من الكرب، من الضيق الشديد. فأخوك علي دين مثلا وليكن 1000 يورو، وأنت تعلم هذا، فأردت أن تخفف عن أخيك، فقلت له: أخي بارك الله فيك، والله أنا حقيقة لا أملك من المال كثير، ولكن عندي 100 يورو، هتساعد، يعني ممكن مثلا تديها للدائن تصبره شوية، تقول له كل شهر هديك مبلغ. فالمئة يورو دي عملت ايه؟ نفست عنه شوية، يعني بدأ ما كان في حرق شديد مع الدائن، او لما يروح له كده يقول له طب معلش ادي 100 يورو، فتخفف شوية عنه. فده اسمه التنفيس، ان انا خففت عنه، خليته ياخد نفسه، هيقدر يخرج مثلا يومين ثلاثة اسبوعين بعد ما كان يخاف يخرج لا يقابله فلان ويتضايق وهكذا. طيب يبقى ده اسمه التنفيس. التفريش بقى ان انت مثلا تيجي تقول له انت عليك دين كام، يقول لك 1000 يورو، تقول له اتفضل ال 1000 كامله اهي، روح اعطيها للدائن وارفع هذا الحرج عن نفسك وازلنا عنه الكربه. فده اسمه التفريج، ان انت تزيل الكربه تماما. فنقول لك الجزاء من جنس العمل، اللي ينفس ينفس عنه واللي يفرج يفرج عنه. لذلك حديث عند الامام الطبراني لهذا الحديث روايه اخرى جمع فيها النبي بين الامرين، بين التنفيس وبين التفريج. لذلك عند الطبراني حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته. فجمع بين التنفيس وبين التفريج، من داخل أفده التنفيس عبارة عن تخفيف، أما التفريج عبارة عن إزالة، فالجزاء من جنس العمل. الحديث دعوة إلى معرفة حقوق الآخرين علينا، الحديث دعوة إلى التكافل بين المسلمين حتى تتم أو يتم توثيق رابطة الأخوة الإيمانية بين المسلم وأخيه المسلم. نعم.
So kommen wir direkt mal zum ersten Abschnitt des Hadithes. Der Hadith, wie wir gesagt haben, wird überliefert bei Imam Muslim, überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer einen Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Im Arabischen, liebe Geschwister, wird dieser Hadith begonnen, indem gesagt wird: Man nafas. Das Wort ist im Deutschen nicht so 100% korrekt übersetzt, aber die grobe Übersetzung ist korrekt. Yani, wer einen Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt. Im Arabischen, wie es der Sheikh jetzt erläutert hat, ist es zu verstehen, dieses Wort, man nafas, yani, wenn du so übersetzen magst, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, wenn du jetzt ein Reittier hast, ja, du hast jetzt beispielsweise ein Kamel und die Leine, die du dem Kamel angelegt hast, ja, ist so eng gebunden, dass das Kamel, ja, nicht richtig, natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, es atmet auch durch Mund und Nase, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es so eng geschnürt, dass es ihm keinen Raum zum Atmen lässt. Wenn du dann hingehst und sagst dieser Person, ja, nafis, mach, erleichter es ihm mal, das bedeutet dann, dass du dieses Seil oder diese Leine etwas breiter nimmst, so dass es wieder anständig atmen kann. Wir sehen im Arabischen, deswegen ist die arabische Sprache in der Hinsicht wirklich sehr toll, Wörter, die verschiedene Bedeutungen haben können. Yani dasselbe Wort, was yani benutzt wird, beispielsweise um ein Reittier yani nicht ersticken zu lassen, wird hier ebenfalls dafür benutzt, um zu zeigen, wie gewaltig es ist, wenn, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dann wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise jemanden kennst, deswegen sagt man, der versinkt in Probleme, ja, oder wir sagen jetzt einfach mal, der erstickt an seinen Problemen. Ja, der hat beispielsweise, gehen wir davon aus, der hat Schulden bei jemandem. Ja, Person X hat Schulden bei Person Y. Der Betrag ist beispielsweise 1000 Euro, ja, oder 10.000 Euro, ist ja egal. Der ist, diejenigen, die vielleicht Schulden haben oder Schulden hatten bereits mal in ihrem Leben, ja, einen anständigen Betrag, die werden wissen, was es heißt, wenn du nicht in der Lage bist, diesen Schuldenberg direkt zu begleichen. Oder wenn du beispielsweise, dieser Bruder, der dir das Geld gegeben hat, sobald du vor die Tür gehst, du wirst ihm auf jeden Fall begegnen. Ja, sei es jetzt, er ist ein Nachbar, er ist in derselben Jamaa, er wohnt bei dir in der Straße, ist ja egal, wie auch immer. Aber dieses unangenehme Gefühl, wenn er seine Schulden nicht zurückzahlen kann und wenn er das Gefühl hat, deswegen sagt man auch manchmal, besonders im Arabischen, wenn jemand starke Probleme hat, der sagt, es steckt mir hier hin. Ja, ja, nee, bei den Deutschen sagen auch, es steht mir hier beispielsweise. Ja, das heißt, Er hat so starke Probleme. Deswegen wird hier, man sollte wissen, Tenfis, wie der Sheikh erwähnt hat, Tenfis bedeutet, dass du ihm etwas von seinen Sorgen nimmst. Tefrij, liebe Geschwister, bedeutet, dass du ihm seine ganze Sorge nimmst. Deswegen ist auch Tefrij ist gewaltiger als Tenfis. Es gibt ja Beispiele dafür. Tenfis ist, du gehst zu diesem Bruder, der hat jetzt 1000 Euro Schulden, beispielsweise, und er sagt dir, Bruder, ich weiß nicht, wie ich die bezahlen soll, und so weiter und so fort, oder arbeitslos, oder keine Ahnung, ist ja egal was, ne? Und dann nimmst du weißt, es sind 1000 Euro Schulden, du nimmst dann beispielsweise 200 oder 300 Euro, und du sagst ihm, die sind für deine Schulden. Oder du gehst zu demjenigen, der die Schulden zu bekommen hat, und sagst ihm, das ist für Fulan, yani das sind 200 Euro von seinen Schulden. Direkt wirst du merken, dass es ihm viel besser gehen wird. Er wird wieder auf die Straße gehen, auch wenn er ihn sieht, es ist ihm kein unangenehmes Gefühl, weil ein Teil wurde schon zurückbezahlt. Der Zerfriedig, liebe Geschwister, ist, wenn er zu dir kommt und sagt, ich habe 1000 Euro Schulden, und du nimmst 1000 Euro von dir und du begleichst seine ganzen Schulden. Das heißt, deswegen ist es auch logisch, dass Zerfriedig ist gewaltiger als Tenfis. Und deswegen auch, wie wir gesagt haben, ja, nee, die Tat wird entlohnt entsprechend der Eigenschaft dieser Tat, die du vollzogen hast. Das heißt, wenn du jemandem nur hilfst, einen Teil seiner Schulden zu bezahlen, natürlich ist das eine gewaltige Belohnung. Aber natürlich derjenige, der den ganzen Betrag begleicht, ist natürlich gewaltiger an Belohnung. Der hat ihm seine Sorge komplett genommen. Deswegen sehen wir in einem anderen Hadith, wie der Prophet einmal über Tenfis und einmal über Tefrij redet. Ja? Wer jemanden Teil von seiner Sorge nimmt, den nimmt Allah Teil von seiner Sorge. Und wer jemanden seine ganze Sorge nimmt, dem nimmt Allah seine ganze Sorge. Das heißt, wir sehen hier, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer dem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah von den Sorgen am Tage der Auferstehung nehmen.
هناك أيضا ملاحظة هامة إن مع قضية تنفيس الكرب من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ما ذكرش كرب الدنيا قال هننفس عنك فين يوم القيامة بخلاف التيسير والستر لما قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ذكر الدنيا أيضا في قضية الستر ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فلماذا مع الكرب ادخره للآخرة بينما مع التيسير والستر عجل لك في الدنيا إضافة للآخرة قال أهل العلم لأن أعظم الكرب حقا لا تكون في الدنيا إنما تكون في الآخرة والناس متفاوتون في الدنيا فما يسمى كربة عند أحدهم قد لا يسمى كربة عند الآخر بخلاف التعسير يشمل الجميع أي شيء بسيط ممكن يعصر على الكل إنما الكربة تتفاوت لذلك ادخر الله عز وجل الكرب للآخرة لأن أعظم الكرب حقا هي ما كانت يوم القيامة كربة عظيمة جدا فالجزاء على قدر عملك شوف مجرد بس التنفيذ أبشر ينفس عنك في وقت تكون أحوج ما تكون للتنفيذ يوم القيامة هذه مسألة مهمة ولذلك يا إخوة تنافس الصالحون في تنفيذ كرب إخوانهم والتفريج عنهم أذكر لكم مثالا ذكرناه فيما مضى كثيرا ولكن كما تعلمون وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وهذا موضعه مشهد إيماني بيدل على مدى استجابة الصحابة رضي الله عنهم لهذا المنهج وأن المنهج بالنسبة لهم لم يكن مجرد أقوال أو نصوص تحفة ولكنه كان واقع حياة فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجاورا في مسجد النبي أي كان معتكفا في المسجد وكلكم يعلم فضيلة الاعتكاف والأجور المترتبة عليه وبينما هو في معتكفه أبصر رجلا حزينا في جنبات المسجد رجل قاعد يبكي حزين في المسجد طبعا كثيرا ما نرى أمثال هذه الصور وقل أن يتحرك منا متحرك للتخفيف أو للتنفيس يقول لك أنا اللي فيا مكفيني من عندي مشاكلي، بدلا من أن يضع يده على رأس أخيه ويخفف عنه ويسأل عن سبب حزنه، فإن استطاع أن يخفف عنه فعل، وإلا أن يدخل عليه السرور حتى بكلمة طيبة وبدعوة صالحة. المهم ابن عباس يعلمنا هذا المنهج، فإذا به يدنو من أخيه ويسلم عليه ويقول: يا أخي ما لي أراك حزينا، أنا شايفك كده حزين. قال: يا ابن عم رسول الله، دين علي حل وقت سداده ولا أجد، يعني علي دين واليوم المفترض أن أسدد وما عندي. قال: لا بأس عليك، سآتي معك إلى الدائن أكلمه في أمرك حتى ينظرك إلى ميسر، يعني يديك أجل آخر. قال له متعجبا: يا ابن عم رسول الله، تخرج معي وتترك اعتكافك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: يا أخي لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، وفي رواية 10 سنين. وخرج معه وقطع الاعتكاف من أجل أن يقضي حاجة أخيه المسلم وأن ينفس عنه كربة أو يفرج عنه كربة. وبالفعل ذهب إلى بيت الدائن وطارق ابن عباس بابه. صاحب البيت يقول: من الطارق؟ قال ابن عباس. قال: مرحبا وأهلا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح بابه فقال له ابن عباس: يا هذا، جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تعطيه مهلة للسداد وأن تنظره. قال: ماذا أنظره؟ والله يا ابن عم رسول الله لقد تنازلت عن الدين جميعا، بل ومنحت هذا الرجل 4000 درهما مكافأة له على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: الحمد لله. ده مش تنفيس، ده تفريج وتكريم كمان. الدين أصلا كان 4000 درهم، عافينا عن الدين ونديه مثله مكافأة. فانظر إلى السعي في حاجة المسلم. ابن عباس نفس وفرج، وصاحب الدين فرج وأكرم وأهدى. هكذا كان هذا المجتمع الذي رباه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يشعر الأخ بإخوانه ويمشي في قضاء حوائجهم ما استطاع، وهكذا يكون المسلم. نعم.
قال: خير لك من يأتيك في هذا المسجد 10 مرات أو 10 سنين.
في رواية: خير من يأتيك في مسجد شهر، وفي رواية 10 سنين.
Wir sehen, liebe Geschwister, etwas sehr Bemerkenswertes an diesem Hadith. Wir erwähnen den Hadith nochmal, dann kann jeder schauen, ob er von selbst darauf gekommen wäre oder nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Wer einem Bedürftigen die Bedrängnis erleichtert, dem wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits Erleichterung geben. Wer die Blöße eines Muslims verdeckt, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits vor der Bloßstellung beschützen. Ist jemandem bei diesem Hadith etwas aufgefallen oder niemandem? Der Prophet Muhammad, du guckst so, als wäre es dir aufgefallen, gell? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier, indem er sagt: Wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, den wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Wer einem Bedürftigen die Bedrängnis erleichtert, dem wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits Erleichterung geben. Wer die Blöße eines Muslims verdeckt, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits vor der Vorstellung beschützen. Wenn wir sehen, wir lösen das Quiz auf. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier bei den Sorgen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen, wo? Des Tages der Auferstehung geben. Und bei den anderen zwei hat er jeweils Dunya und Al-Akhira erwähnt. Hier hat er nur Al-Akhira erwähnt. Wir wiederholen nochmal: Der Prophet sagt, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Ja, hier erwähnt Allah, der Prophet, dass die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Akhira sein wird. Und dann erwähnt er weiterhin, und wer einem Bedürftigen die Bedrängnis erleichtert, dem wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits Erleichterung geben. Ja, in Dunya und Al-Akhira. Und wer die Blöße eines Muslims verdeckt, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits vor der Bloßstellung beschützen. Die Gelehrten sagen, yani Allah, der Prophet hat hier immer Dunya und Akhira benutzt, außer bei den Sorgen. Sie sagen, weil die Sorgen variieren bei jedem Menschen. Das, was vielleicht für dich eine Sorge ist, ist für mich keine Sorge. Yani das Problem, das du als große Sorge siehst, ist für mich vielleicht ein Kinderspiel. Und das, was ich vielleicht als große Sorge sehe, ist für dich auch eine Lachnummer. Ist für dich auch eine Sache, wo du sagst, das ist auch keine Sorge. Deswegen hat der Prophet Sallallahu hier erwähnt, wo die Sorge in Akhira. Denn die Sorge in Akhira, liebe Geschwister, am Tag der Auferstehung, ist die richtige Sorge. Da wird niemand kommen und sagen, ja, das kriegen wir schon hin, das ist ja locker, flockig. Ne? Sondern diese Sorge, weil Akhira ist eine Sorge, die jeder von uns haben wird. Ja, ja nee, eine gewaltige Sorge. Und wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala diese Sorge nimmt, dann bist du sorgenfrei. Wenn er dir diese Sorge nimmt, dann bist du sorgenfrei. Anders bei dem anderen, was wir erwähnt haben, yani bei der Bedrängnis. Bedrängnis ist, yani, oder beschützen, die Blöße zu beschützen. Da gibt es nicht sozusagen, meine Blöße sind so, ihr seht das nicht, also, sondern die Blöße sind eigentlich bei vielen Menschen sind sie fast identisch oder von gleichem Charakter, sagen wir mal. Deswegen hat Allah subhanahu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt, einmal die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala lediglich in Akhira und einmal in Dunya und in Akhira. Weiterhin sehen wir, wie die Sahaba, radhiyallahu alaihim, dies geliebt haben, diese Offenbarungen, diese Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie waren ihre Herzen, wenn sie etwas im Koran gehört haben oder etwas in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gehört haben. Yani, wie war ihre Art und Weise danach zu handeln? Es wird überliefert, yani, dass Ibn Abbas, der Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eines Tages saß er in der Moschee und er war wo? Er war im I'tikaf. Yani, er hat sich zurückgezogen in die Moschee und hat sich yani, sinngemäß eingesperrt in der Moschee. Aber ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Dann hat er I'tikaf vollzogen und war in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sah er eine Person, die in der Moschee saß, aber sehr, sehr sorgenvoll ausgesehen hat. Das kennt man. Ja, nee. Du wirst sie sofort erkennen, oder vielleicht bei manchen schwer, aber in der Regel erkennt man, wenn jetzt jemand da sitzt und der ist die ganze Zeit am Lachen und so weiter und am Lächeln, ja, nee, in vielen Fällen hat er vielleicht Sorgen, aber nicht so Sorgen, die ihn sehr bedrücken. Aber wenn du eine Person siehst, die sehr nachdenklich da sitzt und sorgenvoll und so weiter, das erkennt man oftmals. Und da sagt er, ich war im I'tikaf, in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ich sah eine Person, die sehr sorgenvoll ausgesehen hat. Das ist auch das, was wir manchmal in der Moschee sehen. Yani, die Moschee ist ja kein Ort, an dem jeder super glücklich und du kommst da rein und auf einmal so, sondern jeder nimmt seine Sorgen auch mal mit in die Moschee. Guck mal, Ibn Abbas, der Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ging sofort zu dieser Person. Und haben ihn gefragt, was ist mit dir? Ich sehe dich sehr sorgenvoll. Und das war yani, die Art und Weise der Sahaba. So sollte eigentlich auch eine korrekte Brüderlichkeit sein. Denn was bringt dir schon dieser Begriff Bruder, Bruder, wenn du dich nicht wirklich wie ein Bruder verhältst? Yani, wenn du beispielsweise siehst, dass jemand in der Moschee ist und der sieht, yani, man sieht es ihm an, dem geht es nicht gut, der hat Probleme, egal was, dann ist es nicht deine Aufgabe, dass du sagst, ach, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und jeder von uns hat seine eigenen Probleme. Ja, was soll ich mir jetzt auf seine Probleme aufbürgen? Ich habe sowieso schon genug. Ja, sondern die richtige Art und Weise sollte so sein, wie es der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Der ist hingegangen und hat ihm gesagt, was ist los mit dir? Ich sehe, du bist sehr sorgenvoll und so weiter und so fort. Dann hat dieser Mann ihm gesagt, oh Cousin des Propheten, so dieser respektvolle Anrede, so hat er ihn angesprochen, oh Cousin des Propheten, ich sehe mich in einer Notlage, ich bin in Bedrängnis, ich habe Schulden und heute ist der Tag, an dem ich sie eigentlich begleichen sollte, aber ich habe nichts, womit ich sie begleichen kann. Dann hat Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hat ihm gesagt, okay, kein Problem, wir gehen zusammen zu dieser Person, bei dem du Schulden hast. Wir gucken, vielleicht kann er dir Aufschub gewähren. Ja, dass er beispielsweise sagt, okay, heute ist der 2. Januar, eigentlich hätte mir heute sollen meine Schulden zurückzahlen, ja, aber vielleicht kann er noch 1, 2, 3, 4 Wochen warten. Und dann hat diese Person ihm gesagt, oh Ibn Abbas, ja nee, du verlässt die Etikaf in der Moschee des Propheten, um mit mir zu gehen. Und jetzt kommt genau das, was wir vorhin erwähnt haben mit den Sorgen, wie man das. Deswegen, diese Vortragsreihe dreht sich ja um die Brüderlichkeit, wie die Brüderlichkeit sein sollte. So hat Ibn Abbas radiallahu anhu ihm geantwortet und ihm gesagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, wer mit einem Muslim geht, um ihm seine Probleme zu lösen. Ja, nee, im Arabischen, ihr wisst, dieses Arabische ist oftmals der Sprachgebrauch, ist nicht so, wie wir es heute. Ja, nur heute würden wir sagen, ich habe gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ich mich anstrenge, um dir ein Problem zu lösen, dann werde ich dafür belohnt. Sowas. Ne? Aber natürlich, wörtlich übersetzt, hat er eben gesagt, ich habe gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer mit einem Muslim geht, um mit ihm seine Probleme zu lösen, der wird das und das an Belohnung bekommen. Nee, er hat ihm gesagt, wer mit einem Muslim geht, um mit ihm Probleme zu lösen, das ist besser für ihn, als der Tikaf in dieser Moschee. Einen Monat lang. Und in einer anderen Rewaya, in einer anderen Überlieferung, heißt es 10 Jahre. Ja, nee, jetzt musst du dir das mal. Das, was wir oft brauchen, ist nicht immer nur zuhören. Das, was wir manchmal brauchen, und damit meine ich natürlich uns alle, ist, dass wir uns bewusst werden. Manchmal sehen wir solche gewaltigen Aussagen und wir hören sie einfach so, als wäre das eine ganz normale, lockere Aussage. Oh, dann ist es besser als 10 Jahre Etikett. Ne? Aber manchmal, was wir brauchen, ist, dass wir uns das so ein bisschen vor Augen halten. Ja, du hältst das vor Augen und du hältst das vor Augen. Ich bin mir sicher, ja, nee, so wäre es jetzt bei mir gewesen. Ich bin mir sicher, dass wenn dir jemand gesagt hat, was denkst du, was gewaltiger ist? Mit deinem Bruder gehst du, um mit ihm vielleicht ein finanzielles Problem zu lösen? Oder du bist 10 Jahre in der Moschee des Propheten und machst Etikaf. Ja, ich stell dir vor, 10 Jahre, du bist am Beten, du bist am Dicken machen und so weiter und so fort. Gehen wir nur von der anderen Überlieferung aus, nur einen Monat. Dann wird sie bestimmt sagen, ja, der Bruder findet bestimmt schon jemand, der mit ihm sein eigenes Problem löst. Ich bleibe lieber in Etikaf. Aber guck mal, wie Ibn Abbas radiallahu anhu gesagt hat. Ich habe gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer mit einem Muslim geht, um ihm sein Problem oder um ihm seine Sorge zu nehmen, das ist besser für ihn als Etikaf in dieser Moschee. Ein Monat oder wie wir erwähnt haben, 10 Jahre. So sind sie zusammen hingegangen und Ibn Abbas radiallahu anhu hat bei der Haustür geklopft und dann hat derjenige, der dann wohnt, hat ihm gesagt, wer ist da? Und hat ihm gesagt, hier ist der Cousin des Propheten. Und dann ist er direkt runtergegangen. Nein, der Cousin des Propheten, es waren nämlich sehr, die Leute, die Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein, immer wenn du so hörst, in den Hadith oder wie auch immer, wie sie miteinander umgegangen ist, da merkst du, dass da sehr, sehr viel Respekt im Spiel war. Also das war nicht so Larifari oder so, da war wirklich, du hast richtig gemerkt, da war viel Respekt im Spiel. Nein, da klopft jemand und das heißt, wer bist du? Und ich bin der Cousin des Propheten. Der ist direkt runtergegangen, hat gesagt, was ist der Grund dafür, dass du hier bist? Und da hat er gesagt, ich bin gekommen, um Fürsprache einzulegen für meinen Bruder, ja, der die Schulden bei dir hat und den ich begleichen kann. Und er hat ihm gesagt, der hatte 4.000 Dirham Schulden. Dann hat er ihm gesagt, der hat 4.000 Dirham bei mir Schulden. Die erlasse ich ihm und ich gebe ihm das selber als Geschenk. Dafür, dass er der Grund dafür war, dass der Cousin des Propheten zu mir nach Hause gekommen ist. Ja, nee, das ist das, was ich meine, diese respektvolle Umgang, in dem er gesagt hat, der hatte 4.000 eigentlich Schulden. Das ist eine, wie wenn jemand hat Beispiel stehen vor, der hat nur 1.000 Euro oder wie auch immer Schulden und du sagst ihm, weißt du was, ich habe sie ihm erlassen. Nicht schon als wäre das, ja nee, stehen vor, du bist voller Sorge, du bist platt, du weißt nicht, wie du es zahlen sollst. Der sagt, weißt du was, ist gut, lass stecken und ich gebe dir genau dasselbe als Geschenk. So war das gewesen. Er hatte 4.000 Dirham Schulden und dann hat er ihm gesagt, ich habe sie ihm erlassen und genau dasselbe gebe ich ihm als Geschenk dafür, dass er der Grund dafür war, dass der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu mir nach Hause gekommen ist. Da sehen wir, wie die Sahaba radhiyallahu anhum diese Aussagen verinnerlicht haben, indem es heißt, wer dem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah von den Sorgen am Tage der Auferstehung nehmen.
فمنهج الإسلام يوثق الروابط الإيمانية في هذا الباب خاصة. فمثلا عند الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه يقول: كنا ذات غداة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في يوم في الصباح في وقت الضحى أو قبل الظهر كنا عند النبي، يقول: فقدم قوم مجتاب النمار متقلد السيوف. معنى مجتاب النمار يعني من شدة فقرهم وضيق حالهم لا يجدون ثيابا يلبسونها، فيلبسون الخيش، عافانا الله إياكم. الخيش يعني مثلا بتشوفوا انتوا كده الحبوب بتوضع في جوال من خيش أو من قماش، ما عندهم ملابس، فجايبين مثل هذه الأقمشة الخشنة ويجعلونها كالثياب. ومتقلد السيوف يعني كانوا في الجهاد سبيل الله، ليسوا عاطلين ولا كسالى ولكن يخدمون الدين. يقول: فلما دخلوا على رسول الله غضب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي إخوة كان لما يرى منظرا من مناظر البؤس على مسلم يغضب ويحزن، وكان إذا غضب احمر جبينه عليه الصلاة والسلام، يعني كان يعرف غضبه على وجهه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا غضب يترك المجلس ويدخل إلى بيته، لماذا؟ حتى لا يحرم أصحابه بشاشة الوجه عليه الصلاة والسلام. يقول: فغضب النبي فقام فدخل إلى بيته، يعني تركنا نجلس ودخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام. يقول جرير: ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة، ثم أمره أن يقيم للصلاة. إذن دي كانت صلاة الظهر، هم ظلوا منتظرين النبي في المسجد حتى خرج إليهم، فأمر المؤذن أن يؤذن ثم أمره أن يقيم الصلاة. يقول: فصلى بنا، فلما فرغ أقبل علينا. بعد ما صلى بدأ يقبل على الصحابة في المسجد ويقول: تصدق رجل بدرهمه، وتصدق رجل بديناره، وتصدق رجل بطعامه، وتصدق رجل بمتاعه. انظر إلى الأسلوب النبوي، يعني هو يدعوهم للصدقة وكأنها قد تحققت. يعني إيه؟ أنت مش مخير أنك تجيب أو ما تجيبش، لا خلاص، أنت المفترض الآن في مثل هذا الموقف تجيب اللي عندك. ليه؟ لحال هؤلاء المسلمين من شدة وفقر، كيف يكون هذا حالهم بينكم؟ ولا يقوم قائم منكم لتفريج القرب وإزالة الهم عنهم. فيقول جرير: فقام رجل من القوم، أحد الصحابة سمع الكلام ده من سيدنا النبي ودول أهل لغة، فقام من المجلس وانصرف إلى بيته. قال: ثم عاد بسرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، مال كثير جدا مش قادر يشيل. قال: فوضعه أمام رسول الله، فتدافع القوم لما شافوا الرجل ده جاب كل ما عنده في البيت من مال وحطه قدام النبي. كل قام، منا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بمتاع. فرأيت كومتين أمام رسول الله من مال وطعام ولباس وثياب، فنظرت إلى وجه النبي كأنه مذهبه من شدة الفرح، يعني أنه قطعة ذهب من شدة السرور والفرح أنهم نفذوا ما أخبر به النبي وقاموا على تفريج قرب إخوانهم. يقول: ثم قال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. الشاهد هنا هذا الرجل الصحابي الجليل الذي قام وأتى بالمال، ماذا فعل؟ سمع النبي يراقب في الصدقة فنفذ كلام النبي، فكان أول من فعل، فتبعه الناس، فهذا الذي سن في الإسلام سنة حسن يأخذ أجور كل من اتبع، لأنه أول من بدأ، أول من بدأ في تنفيذ السنة. لأن أهل البدعة بيستدلون بالحديث على البدعة، نقول لهم كذبتم، ده بيرد عليكم،
هذا الرجل ماذا فعل؟ هل أحدث؟ أبدا. الرجل سمع النبي يرغب في الصدقة فنفذ، فنقول لهم نفذوا أنتم أيضا سنة النبي، تدخلون في هذا الحديث. فإذا الشاهد هنا إخوة أن المجتمع المسلم كان يتنافس في تفريج الكرب عن بعضهم البعض، فهذا باب مهم أوي. وليس بشرط أن يكون تنفيس الكرب أو تفريج الكرب يكون بالمال، قد يكون بكلمة طيبة، فالدل على الخير كفاعل. يا حضرتك مثلا لا تستطيع أن تنفس عن أخيك المسلم بالمال، طب ما أنت ممكن تدل من ينفس عنه بالمال، أنت ما عندك المال لكن تعرف مثلا من أصحابك أصحاب مال، تذكر مثلا فلان الله يبارك فيه عندنا أخ كذا كذا ظروفه كذا كذا، إن كان عندك زكاة مال أو صدقات الأخ هذا أولى إنك تفرج عنه الكرب. يبقى أنت عملت إيه؟ دلت على الخير، والنبي يقول الدل على الخير كفعله، كأنك أنت الذي أنفقت وأنت لم تنفق ولكن أنفقت كلمة طيبة وتذكير. وده يا إخوة لازم نتعلمه في ديننا. يعني أحد العبيد في زمن الحسن البصري رضي الله عنه جاءه وقال يا حسن نريد منك خطبة جمعة تذكر الناس بعتق الرقاب حتى تعتق رقابنا، فقد نتحمل ما لا نطيق. وطبعا نظام الرق لم يأتي به الإسلام، ولكن كان موجودا في الأمم السابقة وفي الجاهلية، جاء الإسلام ليحد منه ويفتح الأبواب لإزالة الرق، وقد كان عن طريق الكفارات وعن طريق الترغيب في الأجر الكبير لمن أعتق رقبة إلى آخره. فالحسن قال أفعل إن شاء الله. ومر عام ولم يتكلم الحسن البصري عن عتق الرقيق، وبعد عام صعد الحسن المنبر، صعد المنبر وتكلم عن فضل عتق الرقاب. فبعد الخطبة كل من يملك رقبة أعتقها لوجه الله. وجاء هذا الرجل الذي ذكر الحسن منذ عام وقد أعتقه سيده الآن، قال يا إمام أخبرتك منذ عام، فلو تكلمت منذ عام لو أعتقنا منذ عام. قال يا أخي عندما كلمتني لم يكن عندي عبد، فانتظرت حتى من الله عليه بالمال فاشتريت عبدا ثم أعتقته لوجه الله ثم تكلمت ليكون القول موافقا للعمل، فلما تكلم استجاب الناس، لأن فقد الشيء لا يعطيه. هكذا كان العلماء رحمهم الله. فانظر خطبة تتسبب في عتق الرقاب، نعم إخلاص وصدق وتنفيس للكرة وتفريج للكرة، وده المطلوب يا إخوة، الدل على خير كفاعله. ربما أنت تعجز أن تنفس بالمال لكن تستطيع أن تنفس بكلمة طيبة أو أن تدل غيرك على فعل الخير. فأيضا نقول من باب التنفيس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دل أود أن تنتبهوا له في هذا اللقاء وأختم، وهي قضية كثير من إخواننا ابتعدوا عن منهج الله، والكثير منهم يعصي الله عز وجل. ومعلوم يا إخوة أن أشد الكرب في الدنيا البعد عن الله عز وجل، المعصية. يعني هذا العاصي يعرض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة، يعرض نفسه للعذاب الأليم في الآخرة، وهذا أخوك، كيف تتركه بلا تنفيذ وبلا تفريج للقلب؟ أن تأخذ بيد رحمة الله وأن تذكره بالله وأن تصبر عليه وأن تقوم بإهدائه شيئا حتى تؤلف قلبه، لا أن يأتي أخي يسأل عم الشيخ أنا ولدي ما بيصليش هل يجوز أن أنا أكل معاه؟ سبحان الله، بئس العبد أنت. إذا كنت بتأكل مع غير المسلم اللي هو الكافر الأصلي في عملك في دراستك، أبوك اللي هو سبب وجودك لأنه تارك للصلاة لا تأكل معه، أمر عجب. وآخر يقول لك أنا لي صديق بس ما بيصليش، أنا مهجره وما بكلمهوش وما بأكلش معه ولا جلسه، نقول لك أبدا، تقوم تواجب الدعوة، ذكرت بالله، بينت له الحق، صبرت عليه. دي قضية مهمة إخوة، لأن للأسف أحيانا بعض الإخوة يتنطع ويتشدد ويتقعر ويبعد عن المنهج. المنهج ليس كذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. لو لك زوجة لا تصلي اصبر عليها ورغبها وبين لها، لو لك ابن لا يصلي اصبر عليه وخذ بيده وعلمه وخذه معك إلى المسجد واصبر عليه، لو لك أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو خالة، اصبر ورغب وعلم وبين وطبق هذا الحديث: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. فاجتهدوا على بعضكم البعض أن تأخذوا بأيدي بعضكم إلى رحمة الله. وأكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع هذا الحديث الجليل العظيم النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir erwähnen noch ein Ereignis, das überliefert ist von Imam Muslim rahimahullah von Jarir ibn Abdullah al-Bajali, ein Sahabi des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er überliefert bzw. erwähnt, eines Tages saßen wir mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zeitlich war das vor dem Duhr-Gebet, yani zur Zeit vom Duhr, yani auf jeden Fall vor dem Duhr-Gebet. Dann erwähnt er, wir saßen den Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen, als yani Muslime, es waren Muslime, als Muslime an uns vorbeikamen, die yani anhand von ihrer Kleidung zu erkennen waren, dass sie sehr, sehr, sehr Bedürftige waren. Yani eine Art und Weise der Kleidung, die man sich zusammennimmt, die wirklich nur die Bedürftigsten und die Ärmsten tragen. Und diese hatten ihre Schwerter dabei, yani, weisen darauf hin, dass sie entweder gerade vom Dschihad gekommen sind oder wie auch immer. So hat sie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen und er war sehr, sehr betrübt. Yani aufgrund dessen, weil er Menschen von seiner Gemeinschaft gesehen hat, Muslime gesehen hat, die in so einem üblen Zustand sind, yani die so stark bedürftig sind. Und dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani sehr betrübt. Es wird auch in anderen Überlieferungen erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er ihm eine Sache Sorgen bereitet hat oder wie auch immer, ist er von seiner Jama'a, yani von der Runde dann aufgestanden, ist nach Hause gegangen, damit seine Sahaba ihn nicht traurig sehen. Also saßen sie zusammen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann haben sie diese Gemeinschaft von Muslimen gesehen, die wie gesagt sehr, sehr bedürftig waren. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beauftragt, dass Adhan gerufen wird, yani zum Duhr-Gebet, und dann Al-Iqama, und dann haben sie gebetet, und dann hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Mitbetenden zugewandt und hat sich gesagt, und hat ihnen gesagt, wer von euch gibt einen Dirham? Oder Anwendung ist in der Vergangenheit erwähnt worden. Yani, wer von euch hat einen Dirham sozusagen gespendet? Und wer spendet einen Dinar? Und wer spendet zu essen? Und wer spendet yani, von dem, was er hat? Dann ist eine Person aufgestanden, yani, das war ein direkt indirekter Spendenaufruf. Yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, guck mal hier die Bedürftigen, sondern er hat es allgemein gehalten. Wer spendet einen Dirham? Und wer einen Dinar? Und wer vom Essen? Und wer von dem, was ihm lieb ist? Dann ist eine Person aufgestanden und die hat so viel Geld genommen, dass er selbst nicht tragen konnte und hat es vor den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt. Dann kam jemand anders und der hat das gebraucht und derjenige hat das gebraucht und Essen gebracht, bis yani, ein Haufen war oder bis es zwei Haufen waren sozusagen vor den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nein. Yani als wäre sozusagen ein großer Haufen gewesen von Geld und von dem Essen und so weiter und so fort. Manche haben Kleidung gebracht, manche haben dies gebracht. Und hier sehen wir die Art und Weise des Propheten, dass er bedürftige Menschen gesehen hat und direkt gehandelt hat, dass ihnen geholfen wird. Was wir aber ebenfalls sehen, yani nachdem wir erstens entnehmen, wie der Prophet betrübt war über den Zustand, dann diese Spendenaktion sozusagen, die ihn sehr gefreut hat, dass man für seine Mitmenschen, für die Muslime sozusagen gespendet hat, ihnen eine Sorge genommen hat. Aber was wir ebenfalls entnehmen, ist diese Person, die als erstes aufgestanden ist, der ist ja als erster aufgestanden, ist diesem Aufruf gefolgt und hat Geld gebracht. Ja? Und dann erst kamen diejenigen danach, die ja die Essen gebracht haben, Kleidung gebracht haben und so weiter und so fort. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende, wer, und hier müssen wir vorsichtig sein, dass wir das auch richtig verstehen, wer, ja ne, ein Sender, wer eine Sunna sozusagen oder wer eine Handlung hinzufügt, der bekommt die Belohnung und die Belohnung von den anderen, ohne dass ihnen davon was abkommt. Ja? Und diesen Hadith benutzen oft die Leute der Bid'ah und die sagen, guck mal hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer etwas hinzufügt sozusagen oder wer etwas Gutes hinzufügt sozusagen. Aber das ist natürlich falsch verstanden. Das Hinzufügen ist hier yani, damit war gemeint, wer dem Aufruf des Propheten gefolgt ist und yani, gespendet hat, ja, diese gute Art und Weise, ja, diese, wie wir sagen würden, eine Spendenaktion sozusagen gemacht haben, was etwas Gutes war und die Belohnung mit sich gebracht hat. Ja, und nicht damit gemeint, dass man sagen kann, okay, ich kann machen, was ich will, das ist ja dann eine Belohnung und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, deswegen heißt es auch, derjenige, der zum Guten aufruft, der bekommt dieselbe Belohnung wie derjenige, der sie macht. Beispielsweise, diese Moschee, gehen wir davon aus, die hat jetzt gerade Nebenkosten bekommen, muss 1500 Euro bezahlen. Ich habe diese 1500 Euro, habe ich jetzt beispielsweise nicht. Aber ich gehe zu meinem Bruder und ich sage ihm beispielsweise, die Moschee braucht Geld. Oder der Bruder so und so, der hat, jetzt gehen wir nochmal zu dem Bruder, der Schulden hat. Der Bruder, der hat 1000 Euro Schulden, aber ich kann ihm nicht helfen. Du musst nicht mal sagen, dass du ihm nicht helfen kannst. Ja, ich gehe hin, sage zu meinem Bruder, der Bruder so und so, Fulan, der hat 1000 Euro Schulden und der sucht, wer ihm helfen kann. Ja? Dann geht er hin und bezahlt für ihn seine Schulden von 1000 Euro. Ich habe ihr eigentlich keinen Cent gegeben. Ich bekomme aber dieselbe Belohnung. Warum? Weil ich zu diesem Guten hingewiesen habe. Deswegen oftmals, wenn Spendenaktionen sind, sei es jetzt in der Moschee oder bedürftige Menschen, das, was viele Menschen vernachlässigen bzw. vergessen, ist einfach, dass man das verbreitet. Ja, wenn du beispielsweise weißt, es wird eine Spendenaktion geben für egal was, Hilfsprojekt oder eine Moschee wird gebaut oder wie auch immer. Und dir geht es finanziell nicht gut. Ja, nicht so, dass du am Ende des Monats gerade so mit deinem Lohn auskommst. Das heißt ja nicht, dass dir direkt die Hände gebunden sind. Stell dir vor, du verbreitest diese Nachricht und dann aufgrund dessen, weil du sie verbreitet hast, hat jemand gespendet, der deine Nachricht bekommen hat. Du wirst genau dieselbe Belohnung bekommen, wie derjenige, der gemacht hat, ohne dass du einen Cent gegeben hast. Deswegen sollten wir uns dessen oftmals bewusst werden. Das heißt, liebe Geschwister, auch eine Person, dass man auch zu denjenigen gehört, die nicht nur reden, sondern auch handeln. Eine Person kam, zu Hassan al-Basri und hat ihm gesagt, mach uns eine Khutbah, dass die Sklavenbesitzer ja, ihre Sklaven befreien, sozusagen. Oder besser mit ihnen umgehen, wie auch immer. Man sollte wissen, die Sklaverei hat es in der vorislamischen Zeit gegeben. Der Islam ist gekommen und hat viel mehr Regeln und Rechte gesetzt für diese Sklaven oder für diesen Sklavenhandel, wie auch immer. Dann Hassan Basri hat nach einem Jahr hat er diese Predigt gemacht. Ja, der hat geredet, aber nach einem Jahr hat er erst diese Predigt gemacht. Und dann die ganzen Leute, die Sklaven hatten, die haben ihre Sklaven befreit. Und dann ist er zu ihm hingegangen und hat ihm gesagt, Hassan Basri, hättest du diese Predigt vorher gemacht, dann wären wir schon vorher, ich habe es dir vor einem Jahr gesagt, dann wären wir schon vorher zu denjenigen, hätten wir zu denjenigen gehört, die befreit worden sind. Warum jetzt erst? Dann hat er ihm gesagt, als du mich gefragt hast, habe ich selbst noch keinen Sklaven gehabt. Deswegen bin ich zuerst mal hingegangen und habe mir einen Sklaven angeeignet, habe ihn dann direkt wieder befreit, damit ich zu denjenigen gehöre, denen seine Aussagen identisch sind mit seinen Taten. Guck mal, subhanallah, wie weit sie gedacht haben. Ja, nee, nicht, dass er da hingehört. Ja, nee, wenn man das eigentlich hört, dann, subhanallah, möge Allah uns verzeihen. Oftmals schämt man sich dann, wenn man jemanden, aber inshallah, es ist so verlangt. Ja, nee, guck mal, der hat sich zuerst einen Sklaven genommen, dann hat er ihn befreit. Warum? Weil er Angst hatte, dass er zu denjenigen gehört, die reden, ohne dass sie die Taten vollziehen. Deswegen sollte man wissen, Al-Amr, yani Al-Ma'ruf, Nahi Al-Munkar, yani das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, gehört ebenfalls vielleicht in solchen Situationen notwendig, dass du, yani wenn wir sagen, wer eine Sorge von einem Gläubigen nimmt, eine Sorge kann auch sein, dass dein Bruder gerade nicht betet. Er hat eine Sorge. Oder er hat eine Sorge, er betet zwar, aber er macht sehr, sehr starke Sünden. Das ist natürlich auch eine Sorge. Versuch du sie ihm zu nehmen, indem du ihm Gutes einredest, indem du versuchst, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten, indem du gut bist zu den Menschen, indem du versuchst, die Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen, um Belohnung zu bekommen. Nicht wie wir heute sind. Heute kriegst du nicht, ja nee, es wird die Frage, mein Vater betet nicht, ja nee, wie kann ich ihn dazu bringen, dass er betet oder wie kann, wird oftmals, manchmal sogar seltener gestellt als die Frage, mein Vater betet nicht, darf ich überhaupt mit ihm an einem Esstisch sitzen? Und das ist ja nicht peinlich. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns bewusst werden, dass das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, jemanden aufzurufen zu Allah subhanahu wa ta'ala auch dazu gehört, dass man jemandem eine Sorge nimmt. Das heißt, wir haben das in Hadith im ersten Teil lediglich erwähnt, in dem es heißt, wer dem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dann wird Allah von den Sorgen am Tag der Auferstehung nehmen. Die sagen diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.